Es geht heute um das Thema Fernlehre unter verschiedenen Gesichtspunkten. Zunächst mal, Fernlehre ist etwas, was es schon lange gibt. Das ist nicht erst aufgekommen mit dem Internet. Fernlehre hat sich mit dem Internet verändert, aber als Form der Bildungsvermittlung ist es schon ungefähr 150 Jahre alt, und es ist klar, dass das natürlich ursprünglich mit anderen Techniken oder Technologien verbunden war, als es heute sich allmählich durchsetzt. Fernlehre als ein Ersatz immer da, wo Präsenzlehre nicht möglich ist. Das ist das, was im ersten Punkt Fernlehre als Notbehelf angesprochen wird, aber inzwischen gilt Fernlehre nicht mehr nur als Notbehelf, sondern soll Qualitäten haben. Zumindest werden sie ihr zugeschrieben, die eben Fernlehre vielleicht sogar als die bessere Form der Vermittlung gegenüber der Präsenzlehre erscheinen lassen könnten. Das wird dann unter dem Thema Vorzüge von Fernlehre behandelt. Was da alles so gesagt wird, was mit Fernlehre alles besser werden kann als bei Präsenzlehre. Auf der anderen Seite weiß man inzwischen aufgrund der Erfahrungen, die man mit Fernlehre, auch mit der internetgestützten Fernlehre in den letzten Jahren gemacht hat, dass es doch auch erhebliche Probleme gibt, die mit Fernlehre verbunden sind. Das ist dann der dritte Punkt, Nachteile von Fernlehre. Und im letzten Punkt soll angesprochen werden, welche veränderten Anforderungen auf Sie als Studierende oder Lernende, wie auch auf uns als Lehrende im Kontext von Fernlehre zukommen. Beginne also mit Fernlehre als Notbehelf. Ich hatte eben schon gesagt, Fernlehre gibt es im Prinzip seit etwa 150 Jahren. Fernlehre wird und in, oder wurde aufgrund unterschiedlicher, ja, restriktiver Bedingungen für Präsenzlehre eingeführt. Also Präsenzlehre, die Lehre, wo man sich persönlich begegnet, wie wir hier jetzt in diesem Raum Präsenzlehre machen, während diejenigen, die sich das hier dann auf dem Recording ansehen werden, eine Fernlehrveranstaltung sozusagen besuchen. Also was wir hier machen, ist ein Mix von beidem. Hier im Moment haben wir Präsenzsituation, aber diejenigen, die das jetzt über Video mitbekommen, für die gibt es eine Fernlehrsituation. Also Präsenzlehre zunächst mal eigentlich als das, was die Normalform von Lehre ist. Aber es gibt halt Umstände, unter denen diese Normalform von Lehre nicht gut stattfinden kann. Oder wo sie nur auf einem Aufwand realisiert werden kann, der nicht geleistet werden kann oder der unzumutbar ist. Also zum Beispiel in Regionen mit sehr, sehr dünner Besiedlung, wo über weite Strecken hinweg die Menschen fahren müssten, um sich an gemeinsamen Orten zum Zwecke des Lehrens und Lernens zu treffen, ist es schwierig, Präsenzlehre zu realisieren. Am Sonntag war gerade eine Sendung bei Vox Tours über Australien. Und unter anderem auch über die School of the Air, oder es gibt eine ganze Reihe Schools of the Air. School of the Air ist also sozusagen ein Gattungsbegriff für eine Art von Schule, die eben eine Fernlehrschule ist. Jahrzehntelang lief der Unterricht in diesen Schulen über Funkgeräte, welche die Lehrer in den Städten mit ihren Schülern auf den einsam gelegenen Farmen verbunden haben. Mittlerweile sind diese Schulen natürlich auf dem neuesten Stand der Technik. Computer, Webcams und Internet haben Einzug gehalten in den noch immer ungewöhnlichen Unterricht des größten Klassenzimmers der Welt. Die bekannteste dieser Schulen und die älteste dieser Schulen hat ein Einzugsgebiet, das der Bundesrepublik Deutschland entspricht, und bei einer Schülerzahl von etwa 160, also 160 Schüler auf dieser Schule in 8 Klassen, die auf einer Fläche verteilt wohnen, die also der Bundesrepublik Deutschland entspricht. Sie können sich vorstellen, dass es schwierig wäre, mit diesen 160 Schülern eine normale Schule, also Präsenzunterricht, zu veranstalten. Insofern ist das der einzige Weg eigentlich, Fernlehrunterricht, um überhaupt die Bildungsversorgung in solchen Regionen, Weltregionen sicherzustellen. Funkgeräte Das war, also School of the Air heißt ja so viel wie eine Schule, die über den Rundfunk, über die Technologie des Rundfunks sich technisch eben vermittelt. Das heißt, es gibt in einer Stadt die Zentrale, die Sendezentrale, das ist praktisch eine Rundfunkstation, die aber eben als Schule fungiert. Und die Schüler wurden mit Funkgeräten ausgestattet, über die sie sich dann mit dieser Zentrale, mit der Sendestation ebenfalls in Verbindung setzen konnten, je nachdem, wo sie eben gerade waren. Und jeder Schüler bekam täglich so und so viel Minuten, halbe Stunde Zeit, Sendezeit sozusagen, wo er dann Kontakt aufnehmen konnte mit seinem Lehrer. Also der Rundfunk, der ja eigentlich ein Massenmedium ist, wird da, die Technologie des Rundfunks wird da genutzt, um unter einer relativ kleinen Gruppe, die eben sehr weit verteilt ist, so etwas wie Lernprozesse zu vermitteln und zu organisieren. Das ist also ein Beispiel dafür, wann Fernlehre besser ist als nichts sozusagen. Denn die Alternative wäre eben kein Unterricht oder ein Unterricht, den die Eltern dann halt vor Ort irgendwie bewerkstelligen müssten. Zum Zweiten gibt es Situationen, wo spezielle Adressatenkreise sich für spezielle Themen interessieren oder ein ganz spezifisches Bildungsangebot benötigten oder gerne hätten, wo es dann vor Ort keine Angebote gibt. Für einen solchen kleinen Adressatenkreis, der dann in der Regel ja auch oft weit verstreut wohnt, wo nicht alle an einem Ort wohnen, der hätte Vorteil bei einem Fernlehrangebot, wenn eben das dann von weiter her angeboten wird, was vor Ort nicht zu bekommen ist. Also wenn sich zum Beispiel eine Gruppe interessiert für das Balzverhalten einer seltenen Kolibriart in Neuguinea, dann wird man wahrscheinlich nicht allzu viele finden, die sich für dieses Thema interessieren. An einem bestimmten Ort wird man dafür kein Präsenzangebot zustande bringen. Aber wenn es übers Internet ein Angebot gibt oder allgemeiner über Fernlehre ein Angebot gibt, dann können also auch solche relativ speziellen Interessen, Bildungsinteressen befriedigt werden. Analog ist es, wenn man sich für etwas interessiert, wo es nur sehr, sehr wenige Experten dafür gibt, vor allen Dingen eben vor Ort. Also wer sich etwa für altchinesische Kalligraphie interessiert, wird vielleicht in seinem Heimatort Schwierigkeiten haben, dort ein Präsenzangebot zu finden. Aber man könnte ja über Fernlehre sich dann einen entsprechenden Experten eben aus China sozusagen ins Haus holen, der dann das entsprechende Bildungsangebot realisiert. Viele Personen haben auch Schwierigkeiten damit, überhaupt sich räumlich fortzubewegen, über Strecken, über größere Strecken, die zurückzulegen wären, um eben zum Ort des Bildungsgeschehens zu kommen, zum Beispiel eben körperbehinderte Personen oder Personen, die kranke, behinderte, alte Angehörige zu pflegen haben und deswegen das Haus nicht verlassen können, also immobil sind, räumlich immobil sind. Für die ist es natürlich ebenfalls ganz prima, wenn sie ein Angebot bekommen können, das ihnen ins Haus sozusagen geliefert wird. Und das Gleiche gilt auch für zeitlich gebundene Personen, die sich eben den von einer Bildungsinstitution bei Präsenzveranstaltungen vorgegebenen zeitlichen Rhythmus nicht unterwerfen können, die also zeitlich gebunden sind, wie zum Beispiel eben Berufstätige, die nur zu Zeiten sich mit ihrer Weiterbildung beschäftigen könnten, wo normalerweise ein Präsenzangebot nicht stattfindet, wie beispielsweise nachts. Also alles dies sind gute Gründe für Fernlehrangebote und alles dies sind auch Gründe, die mit zu Fernlehrangeboten geführt haben. Aber es sind auch alles Gründe, wo sozusagen eigentlich davon ausgegangen wird, schöner wäre es sozusagen oder richtiger wäre es oder besser wäre es, wenn es ein Präsenzangebot geben könnte. Nur ist halt schwierig in diesen Fällen zu realisieren. Und deswegen ist ein Fernlehrangebot Notbehelf sozusagen besser als nichts, als was dann die Alternative wäre. Über die Vermittlungstechnologie hatte ich jetzt eben noch nichts gesagt. Es war ganz allgemein zunächst mal davon gesprochen, wie Fernlehrangebote begründet sein können, woraus sie motiviert sein könnten, worin sie ihren Sinn haben. Wenn ich sage, dass es Fernlehrangebote schon seit etwa 150 Jahren gibt, das war ja noch vor den Zeiten auch von Rundfunk- und Fernsehtechnologie, dann war das damals die Post im Wesentlichen, die die technische Vermittlung leistete. Das heißt, es wurden schriftliche Materialien ausgetauscht und per Post verschickt, geschriebenes bzw. gedrucktes. Und das ist eigentlich auch heute noch bei den meisten existierenden Fernlehreinrichtungen, vor allen Dingen Fernuniversitäten oder Fernhochschulen, die es so weltweit gibt und die es eben schon länger gibt, als es das Internet gibt, noch der hauptsächliche Vertriebsweg. Also wenn man die Fernuni Hagen etwa betrachtet, das ist ja die große deutsche Fernuniversität, die es inzwischen seit 30 Jahren gibt. Diese Fernuniversität Hagen verteilt ihr Lernmaterial im Wesentlichen immer noch per Post. Es gibt natürlich inzwischen den zusätzlichen Vertriebskanal des Internets, dass also Materialien per E-Mail oder verschickt werden oder zum Download bereitgestellt werden. Aber die Masse des Materials, des Lernmaterials, wird immer noch per Post verschickt und die Studierenden schicken ihre Aufgabenbearbeitungen ebenfalls überwiegend per Post ein. Das wird sich sicherlich weiter verändern. Aber man erkennt auch, wenn der Vertriebsweg sich wandelt, also das Internet als neuer Vertriebskanal genutzt wird, ist die alte Technologie sozusagen noch spürbar oder noch präsent. Denn eine solche Fernuniversität ist von der Vernetzungsstruktur her natürlich erstmal darauf angelegt, dass es eine Zentrale gibt, die sendet, ob nun per Rundfunk, per Fernsehen, per Post oder per Internet ist egal, die sendet und es gibt viele verteilte Empfänger, die eben die Sendungen bekommen und die dann jeweils ihre Aufgabenbearbeitung an diese Zentrale zurückschicken. Aber zwischen den Empfängern, sprich den Studierenden, gibt es eigentlich keine Verbindung, keine Kommunikation, außer bei den gelegentlich organisierten Präsenztreffen. Aber der eigentliche Fernlehrbetrieb findet also in einer solchen zentralisierten Netzwerktopologie statt, die als Sterntopologie bezeichnet werden kann. Und darin kann man eigentlich noch das alte Medium Post wiedererkennen, das eben eine Quervernetzung sehr, sehr schwierig machte, bis fast unmöglich machte. Während die Nutzung des Internet eigentlich es auch neue Möglichkeiten in der Quervernetzung zwischen den Studierenden erlauben würde, also auch kollaboratives Lernen etwa. Aber die Fernuni Hagen ist noch auf dem Weg, eben auch die Möglichkeiten des neuen Mediums zu nutzen. Noch ist das Lehrangebot dort überwiegend an den Möglichkeiten der alten Technologie orientiert. Das, was wir hier erörtert haben, in der fünften Vorlesung war es, glaube ich, ne, über kollaboratives Lernen, was ja durchaus eine Möglichkeit ist, die mit dem Internet verbunden wäre, das zu nutzen, steht also den meisten Fernuniversitäten oder überhaupt Fernlehreinrichtungen eigentlich eher noch bevor. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass das ja sich durchaus weiterentwickelt. Und wenn sich dies immer weiterentwickelt, stellt sich die Frage, was wird denn eigentlich aus den Präsenzschulen in Zeiten des Internet? Brauchen wir noch Präsenzschulen oder ist es denkbar, dass die Präsenzschulen mit der Zeit durch das Internet als Schulort, als Bildungsstätte abgelöst werden. Es gibt solche Vorstellungen. Hier ist ein Zitat eines amerikanischen Autors, der eine solche Vorstellung vertritt. The college won't survive as a residential institution. Today's buildings are hopelessly unsuited and totally unneeded. Also, er ist der Meinung, dass das College, und das College steht hier überhaupt also für Bildungseinrichtungen, als eine an einer bestimmten Stelle lokalisierte Einrichtung nicht überleben wird. Dass die heutigen Schulgebäude vollständig hoffnungslos überflüssig sind und überhaupt nicht benötigt werden. Also Drucker, von dem dieses Zitat stammt, ist der Auffassung, dass die Vorteile von Fernlehre, vor allen Dingen über das Internet vermittelter Fernlehre, derartig überwiegen, dass das eigentlich die Zukunft der Bildungseinrichtungen ist, dass also Schulen als gebäudegestützte Bildungseinrichtungen keine Zukunft haben, abgeschafft werden und wir alle, Sie alle, Ihre künftigen Schülerinnen und Schüler alle eigentlich entweder von zu Hause oder wo immer Sie Zugang zum Internet haben, lernen. Das kann ja auch irgendwo unterwegs sein mit mobilen Endgeräten und die klassische Schule sich überlebt hat. Und das wiederum verbindet sich mit so Vorstellungen davon, was denn über Fernlehre alles an neuen Qualitäten auch in die Vermittlung von Lehr-Lernprozessen eingebracht werden könnte, weshalb eben die traditionelle Schule, Präsenzschule, sich überlebt hat. Diese Vorzüge, die der Fernlehre zugeschrieben werden, und zwar seit einigen Jahren, man kann sagen seit etwa 10 Jahren zugeschrieben werden, im Hinblick darauf, dass diese Art des Lehrens und Lernens die Art des Lehrens und Lernens in der Zukunft sein wird, verbindet sich also mit einer ganzen Reihe von angeblichen Vorzügen. Das erste ist, was immer wieder betont wird, dass über das Internet vermitteltes Lehren und Lernen den Lernenden mehr Autonomie gibt. Diese höhere Autonomie, also Selbstbestimmung im Lernprozess, soll durch Verschiedenes zustande kommen. Das erste ist, die Lehre kommt zum Lernenden, statt umgekehrt, dass der Lernende dorthin geht, wo das Lehrangebot gemacht wird. Also sie kommen in die Universität, weil hier die Lehrenden sozusagen zu Hause sind und hier ihr Angebot machen. Sie müssen sozusagen zu uns kommen, um zu studieren. Die Fernlehralternative ist die, dass die Lehre zu ihnen nach Hause kommt. Dass sie sie sozusagen bei sich zu Hause empfangen, das heißt dort empfangen, wo sie Herr im Hause sind. Hier sind sie nicht Herr im Hause, aber bei sich zu Hause sind sie Herr im Hause. Das ist eine andere Lernumgebung sozusagen. Die Lernumgebung ist die, wo sie das Sagen haben, wenn die Lehre zu ihnen nach Hause kommt. Und daraus resultiert einiges. Also nicht nur, dass sie zu Hause bleiben können, statt in die Universität zu müssen, sondern damit verbindet sich eben auch, dass sie dann lernen, wenn sie es für sich für richtig halten, wenn sie Lust dazu haben, wenn es für sie gerade passt, wenn es sich mit anderen Verpflichtungen, zeitlichen Verpflichtungen, die sie haben, vereinbaren lässt. Das heißt, sie haben zeitliche Autonomie auch, wenn die Lehre zu ihnen kommt. Sie haben zeitliche Autonomie. Sie können sich eben überlegen, nee, an dem Mittwochmorgen um 9.50 Uhr bis 11.30 Uhr, da habe ich was anderes zu tun, da möchte ich mich mit meiner Freundin treffen oder da möchte ich auf einen Fußballplatz oder weiß der Henker was machen. Jedenfalls nicht gerade in die Universität wandern, um mir den Sesing anzutun. Aber vielleicht heute Nacht, wenn ich nicht sonst was vorhabe, mal gucken, könnte ich mir ja das Recording mal ansehen. Und oder vielleicht auch nicht, vielleicht morgen oder vielleicht übermorgen oder vielleicht diese Woche gar nicht. Also diese zeitliche Autonomie haben sie, ist natürlich von uns ein bisschen eingeschränkt, insofern sie einen Schein machen wollen, an der Online-Übung teilnehmen. Da gibt es dann schon so einen gewissen Zeitdruck, dem sie dann unterworfen sind. Aber sicherlich sind sie insgesamt in ihrer Zeiteinteilung wesentlich flexibler, als wenn sie an die Zeitvorgaben der Präsenzlehre gebunden sind. Das Gleiche gilt im Hinblick darauf, dass solche Angebote, Präsenzangebote ja auch in einer bestimmten Weise sequenziert sind. Solche Kurse werden eben zu bestimmten festliegenden Zeiten angeboten und es bedeutet immer, wenn man sich darauf einlässt, dass man dann auch sich gleich für so einen ganzen Kurs anmeldet. Also hier jetzt für ein Seminar, dass man dann eben oder eine Vorlesung, dass man von Anfang bis Ende absolvieren muss, wenn man denn nachher den Schein bekommen möchte für über die erfolgreiche Teilnahme. Und so ist es ja auch bei anderen Bildungseinrichtungen. Dass man mal reinguckt und sich mal eine Vorlesung mitnimmt oder eine Seminarsitzung mitnimmt, weil die einen thematisch gerade interessiert, ist zwar an der Universität, vor allem bei Vorlesungen im Prinzip schon möglich, aber eigentlich eher nicht vorgesehen, dass man so studiert. Zumindest kriegen Sie keinerlei Bescheinigung darüber. Im Internet oder bei der Fernlehre, bei der internetvermittelten Fernlehre, wird grundsätzlich das Angebot, das Lehrangebot ja anders aufgebaut, Ihnen anders präsentiert, in der Regel modularisiert. Bis hin zu sehr, sehr kleinen Einheiten kann die Modularisierung gehen. Und im Prinzip besteht da die Möglichkeit, dass Sie sich aus den verschiedensten angebotenen Modulen, vielleicht auch unterschiedlicher Anbieter, Ihr persönliches Bildungsprogramm zusammenstellen. Das heißt, Sie sind nicht mehr festgelegt darauf, einen Kurs über eine bestimmte Zeit von vorne bis hinten mit all den Inhalten, die dazugehören, zu absolvieren, sondern Sie können selegieren. Sie können gezielt sich die Sachen zusammenstellen, die für Sie persönlich von Interesse sein könnten. Es gibt die Vorstellung, dass diese Art des Studierens sich mit so etwas wie Brokerage verbindet, das heißt, dass Bildungsbroker, der neue Beruf des Bildungsbrokers entsteht, das heißt, eines Beraters, der für Sie sich im Internet umsieht, was es denn an Bildungsangeboten gibt und Ihnen entsprechend Ihren Bedürfnissen, Ihren Interessen ein Angebot sozusagen zusammenstellt, zusammensucht aus von den verschiedensten Anbietern, die im Internet Fernlehrangebote machen und für sie ein ganz persönliches Curriculum auf diese Weise zusammenbaut. Im Prinzip wäre das also hierüber möglich. Das wird propagiert als große künftige Freiheit des Bildungsnachfragers, also der Studierenden und der Lernenden. Also das wäre etwa zunächst mal wären die Vorzüge, die unter der Überschrift höhere Lernautonomie genannt werden. Ich referiere das nur, ohne das jetzt schon bewerten zu wollen, im Sinne, dass es auch so ist oder dass ich es auch so sehe, dass dies die Vorzüge von Fernlehre sind. Das zweite ist überschrieben hier mit für alle nur das Beste. Normalerweise ist es so, das wissen wir alle, es gibt gute Lehrer und es gibt schlechte Lehrer. Es gibt gute Schulen, es gibt weniger gute Schulen. Es gibt gutes Lernmaterial, es gibt schlechtes Lernmaterial. Es gibt gute Didaktik, schlechte Didaktik. Wir alle haben unterschiedlich gute Lehrer und Lehrerinnen und unterschiedlich gute Bildungseinrichtungen kennengelernt. Das gehört sozusagen zum Bildungsleben dazu, dass man mehr oder weniger Pech haben kann oder Glück haben kann damit, wie man es antrifft. Was hier jetzt propagiert wird, ist, dass es nicht mehr eine Glückssache sein soll, wo man eben gerade ist und wo man gerade sein Bildungsangebot vor Ort wahrnimmt, sondern dass eben über das Internet ein Wettbewerb zwischen den fähigsten Anbietern stattfindet und der Kunde, der Nachfrager nach Bildungsangeboten, eben die Möglichkeit hat, nicht einfach das Erstbeste zu nehmen, was ihm gerade präsentiert wird, wie das bei der Präsenzlehre eben oft der Fall ist, sondern dass er sich aussuchen kann, weltweit unter dem weltweiten Angebot aussuchen kann, die besten Lehrer, die besten Konzepte und die besten Materialien. Das heißt, Sie machen sich kundig, vielleicht hilft Ihnen eben ein Bildungsbroker, Sie machen sich kundig, was es denn so an Angeboten gibt, wie die didaktisch aufbereitet sind. Wie gut denn die Personen sind, die das über das Internet vermitteln, wie denn das didaktisch aufgebaut ist, ob das auch moderne Didaktik ist, die da realisiert ist in den Angeboten, wie die Materialien sind, die Lernmaterialien, die Ihnen angeboten sind und so weiter. Und auf diese Weise soll es dazu führen, dass alle über das Internet von allem eben nur das Beste bekommen. Ein dritter häufig genannter Vorzug ist der, dass eben über das Internet weiträumig, eben weltweit kooperatives Lehren und Lernen möglich ist. Also Lerngruppen können international zusammengesetzt sein, ohne dass man sich irgendwo zusammenfinden muss. Jeder bleibt in seinem Land und dennoch bildet man eine gemeinsame Kursgruppe, eine Arbeitsgruppe, eine Lerngruppe, die eben international zusammengesetzt ist, was ja durchaus sehr, sehr anregend sein kann. Wir hatten über die Möglichkeiten und auch die anregende Wirkung von Miteinander und voneinander lernen in der Vorlesung über kollaboratives Lernen ja schon gesprochen. Also auf der anderen Seite aber auch die Lehrteams international zusammengesetzt sein können, dass man also unterschiedliche Spezialisten beispielsweise für unterschiedliche Themenbereiche zusammensucht. Also nicht, dass einer, wie das hier in dieser Vorlesung der Fall ist, das gesamte Spektrum der Themen von 1 bis 13 durchführt, sondern dass ich beispielsweise, was bei der Präsenzlehre schwierig ist, vielleicht einen Kollegen dazu nehme oder drei, vier Kollegen dazu nehme, die über bestimmte Themen, die im Rahmen dieser Vorlesung etwa zur Sprache kommen, eben mehr wissen als ich, kompetenter sind als ich. Und wenn wir unsere unterschiedlichen Kompetenzen zusammentun zu einem Lehrteam, dann würden sie in den Genuss von weitaus kompetenterer Lehre kommen können. Also verteilte Lehrteams versprechen auch mehr Qualität auf Seiten der Lehre. Das Lehrangebot besteht ja nicht nur daraus, dass also bestimmte Inhalte einfach ihnen zur Verfügung gestellt werden oder präsentiert werden, Lehrinhalte, sondern die müssen ja auch irgendwie aufbereitet werden. Also wir haben auf der einen Seite Menschen, die vielleicht von einem bestimmten Fachgebiet sehr viel verstehen, aber die eine Katastrophe sind als Lehrer. Wären völlig außerstande, ihnen das Fachgebiet, auf dem sie sehr fit sind, ihnen auch so zu vermitteln, dass die etwas davon haben. Aber es gibt vielleicht hervorragende Lehrer, die das genau gut können, die also sehr gut im Präsentieren sind, im Vermitteln sind, aber nicht unbedingt Experten in bestimmten Fachgebieten sind. Die würden sich die Inhalte liefern lassen von Inhaltsexperten und würden jetzt nur für die didaktische Aufbereitung zuständig sein. Das Lernmaterial wiederum, das ihnen zur Verfügung gestellt wird, muss ja auch grafisch aufbereitet werden. Wenn es übers Internet ihnen präsentiert wird, kommen vielleicht Animationen dazu und so weiter. Auch da gibt es Spezialisten, die eben besonders für die grafische und visuelle oder multimediale Aufbereitung und Gestaltung von Lernmaterialien zuständig sind. Das wären dann vielleicht wieder eine dritte Gruppe von Personen. Und dann gibt es noch die Organisatoren und was weiß ich. Also insgesamt ist das ja diese gesamte Angebotserstellung im Rahmen von Fernlehre etwas, was viele unterschiedliche Kompetenzen verlangt. Und wenn man diese unterschiedlichen Kompetenzen jeweils von Spezialisten wahrnehmen lässt, könnte dadurch ja etwas zustande kommen, was insgesamt ebenfalls von höherer Qualität ist. Normalerweise macht ein Lehrer das alles, ne? Von vorne bis hinten. Also er ist sowohl der Inhaltsexperte als auch der Vermittlungsexperte. Er macht die Lernmaterialien und organisiert das Ganze. Also alles in einer Hand und er wird nicht alles in gleicher Weise gut können, vermutlich. Das waren also so die wichtigsten Vorzüge, die für Fernlehre immer wieder angeführt werden und die ja dafür sprechen könnten, dass Fernlehre eigentlich die qualitativ, potenziell zumindest, bessere Lehre gegenüber der Präsenzlehre ist. Und diese Vorstellungen, wie gesagt, sind seit Mitte der 90er Jahre etwa mit dem Vordringen des Internets propagiert worden, vertreten worden, eben auch mit der Vorstellung, dass die Universitäten sich allmählich zu virtuellen Universitäten wandeln, dass die Schulen so allmählich sich auflösen in virtuelle Schulen, dass also die Zukunft der Bildung im Internet liege. Hier ein Szenario aus dem Jahre 1999, 2000 veröffentlicht, aber 1999 geschrieben. Ein Szenario, wie es denn an den Universitäten im Jahre 2005 aussieht. Wir haben das Jahr 2005, können also mal gucken, wie treffsicher denn die Prognose war. Eine Gruppe hat das im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ein solches Szenario entwickelt, um damit Grundlagen zu liefern für Bildungsplanung, Bildungsorganisation. Der Name Encarnasao, ich weiß nicht, ob er jemandem von Ihnen bekannt ist, das ist ein Kollege von mir hier an der TU Darmstadt, ist also ein Informatikprofessor im Bereich Multimedia, insbesondere grafische Systeme, und gleichzeitig Leiter eines der Fraunhofer Institute für grafische Datenverarbeitung hier in Darmstadt. Tätig insbesondere auf dem Gebiet der virtuellen Realität. Von ihm und einigen Mitarbeitern stammt also dieses Szenario Universität 2005. Die wichtigsten Punkte darin sind folgende: Private Anbieter von Online-Studiengängen, internationale Bildungskonsortien sind zur direkten Konkurrenz für die Universitäten geworden. Also die Universitäten machen Bildungsangebote, vielleicht noch in der herkömmlichen Weise, wie wir eben auch, TU Darmstadt, die sich zwar zur Dual-Mode-Universität erklärt hat, aber im Wesentlichen ja schon noch Präsenzuniversität ist, mit einem kleinen Anteil von Online-Angeboten. Aber Sie könnten hier keinen einzigen Studiengang in Form von Fernlehre absolvieren. Sie müssen schon hier präsent sein. Diese Universitäten, diese traditionellen Universitäten als Präsenzuniversitäten, sollen nach dieser Vorstellung jetzt im Jahre 2005 schon erhebliche Konkurrenz bekommen haben durch virtuelle Universitäten. Diese virtuellen Universitäten sind nicht mehr vom Staat getragene und finanzierte Universitäten, sondern von Gesellschaften, Konsortien, Bildungskonsortien, internationalen Bildungskonsortien finanziert, getragen, die sich natürlich davon Profit versprechen, sonst würden sie da nicht investieren, wenn nicht gleich am Anfang, so doch zumindest längerfristig, dass es eben auch Gewinn abwirft, solche Angebote zu machen. Und diese virtuellen Universitäten von privaten Anbietern sollen also in Bezug auf die Qualität des Bildungsangebots, die sie liefern, so sein, dass sie den herkömmlichen Präsenzuniversitäten schon Konkurrenz machen können. Aufgrund der Vorzüge, die eben genannt worden sind, in Bezug auf das Beste für alle, ne, also oder von allem für alle das Beste, Einkauf von Experten aus den verschiedensten Fachgebieten, von hervorragenden Didaktikern, von Designern und so weiter und so fort. Das zweite, Bildungsbroker, ich hatte das eben schon mal angesprochen, informieren und beraten über weltweit angebotene Bildungsprodukte. Sie loggen sich also im Internet ein und nehmen Kontakt auf dort zu einem solchen Bildungsbroker, der fragt Sie nach Ihren Interessensgebieten und also stellt Ihnen dann aufgrund dessen, was er recherchiert in Bezug auf das internationale Bildungsangebot, Ihr persönliches Curriculum zusammen mit einem Kostenplan und so weiter, was Sie das kostet, vielleicht mit Alternativen. Wenn Sie so viel Geld zur Verfügung haben, dann ist das das Beste. Wenn Sie so viel haben, dann ist das das Beste. So wie ein Anlageberater, so ist das ja zu verstehen. Mehr als 50% der Studierenden nutzen virtuelle Studienangebote. Also auch derjenigen, die noch präsent sind an der Universität, die werden einen großen Teil auch an virtuellen Studienangeboten wahrnehmen. Die Universitäten wandeln sich unter dem Druck der privaten Konkurrenz zu virtuellen Universitätsverbünden. Das heißt, die Qualität, die die privaten virtuellen Hochschulen im Internet bereits erreichen, aufgrund der Finanzmacht, die dahinter steht, diese Qualität kann die einzelne Universität nicht mehr bringen. Da ist sie nicht mehr konkurrenzfähig und deswegen muss sie sich mit anderen Universitäten zusammentun, um die Qualität zu erreichen, die also diese privaten Anbieter erreichen. Und die universitäre Präsenzlehre wird entweder zur teuren Eliteausbildung für Einzelne, Das heißt, hier findet dann sozusagen noch Bildung von Hand statt, so wie der Unterschied zwischen industrieller Massenfertigung auf der einen Seite, die günstig ist, und handwerklicher Einzelfertigung, die also sehr, sehr teuer ist und die sich nur Einzelne leisten können, so jetzt im Bildungsbereich oder übersetzt auf den Bildungsbereich, kleine Lerngruppen von finanzkräftigen Nachfragern werden ganz intensiv und sehr individuell hochklassig betreut. Das kostet dann aber auch richtig. Das kostet noch mehr als die Online-Angebote. Deswegen können sich das nur ganz wenige und ganz ausgezeichnete Studierende leisten. Wäre dann die teure Elite-Ausbildung. Oder eben, das ist für diejenigen, die sich das Online-Angebot nicht leisten können, die also Massenversorgung, Billigversorgung, die wie sie, der Staat sie noch realisieren kann, in Form von unterfinanzierten Universitäten ihnen anbietet. Also Resthochschule für Arme, die Universität. Das ist also das Szenario, das mein Kollege aus der Informatik im Jahre 1999 für heute uns vorausgesagt hat. Nichts davon ist auch nur annähernd Realität und nicht nur noch nicht Realität, dass man sagen kann, naja gut, er hat sich um ein paar Jährchen vertan, sondern wir sind so weit weg davon, dass sich das gar nicht in Jahren ausdrücken lässt, sondern dass man eher sagen kann, die ganze Richtung der Prognose scheint falsch zu sein. Es wird sich gar nicht in diese Richtung entwickeln, auch nicht längerfristig. Warum nicht? Und da muss man dann jetzt gucken, was hat sich denn inzwischen gezeigt? Was sind denn die Schwierigkeiten von Fernlehre, weshalb man sagen kann, dass bei all den Vorzügen, die vorhin erörtert worden sind, sich dennoch diese Form von Lehre, und Lernen nicht durchsetzt und vermutlich so auch nicht durchsetzen wird. Und dann kommen wir jetzt mal zu einigen, na gut, gleich noch zu einigen der Nachteile, die Fernlehre mit sich bringt. Also die Euphorie war Mitte der 90er Jahre unter manchen ziemlich groß, was die Zukunft der Fernlehre betrifft, der online gestützten Fernlehre. Inzwischen ist diese Euphorie ziemlich eingebrochen. Hier ein Zitat aus dem Jahre 2003: Der Traum von der virtuellen Uni ist geplatzt. Von der New York University über die University of Maryland bis zur Temple University in Philadelphia reicht die Liste prominenter Vorzeige-Unis, die ihre unrentablen Online-Ableger wieder schließen mussten. Zu wenig Studenten, zu hohe Gebühren, zu viel Aufwand für die multimediagerechte Aufbereitung der Lehrinhalte. Millionen von Dollar wurden in den Sand gesetzt. Das ist zunächst mal hier nur eine ökonomische Argumentation, dass gesagt wird, es hat sich nicht rentiert. Die Hoffnungen, die damit verbunden waren, dass damit Geld zu machen ist, dass mit Bildungsangeboten, mit hochklassigen Bildungsangeboten über das Internet angeboten, Geld zu machen sei, die haben sich nicht bewahrheitet. Nur dahinter steckt natürlich, warum haben die sich nicht bewahrheitet? Offensichtlich war das Angebot sein Geld nicht wert. Also es ist nicht nur eine ökonomische Frage, sondern es ist schon auch eine Frage der Bildungsqualität, die da realisiert worden ist. Schulmeister 2002 sagt, keine Angst vor der virtuellen Konkurrenz. Gründe, die er benennt dafür, dass die virtuellen Angebote den Präsenzangeboten eben nicht wirklich das Wasser abgraben werden. Die Motivation der Studienanfänger, warum studiert man und was verspricht man sich vom Studium? Die ausbleibende Nachfrage, also die Nachfrage nach solchen Angeboten im Internet, der fehlende Content, Content heißt Inhalte, also es muss alles erstmal erstellt werden. Die Universitäten, die angetreten sind, haben das erheblich unterschätzt, was das für ein Aufwand ist und wie lange es braucht, bis man ein auch nur annähernd dem, was eine normale Präsenzuniversität bietet, vergleichbares Angebot im Internet verfügbar machen kann. Die geringe Übertragbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Materialien, die ungeklärten Copyright-Fragen. Das sind Gründe, die Schulmeister benennt und dann in seinem Buch über virtuelle Universitäten aus dem Jahre 2002 dann auch im Einzelnen noch mal etwas gründlicher erörtert. Und hier ist die Bestandsaufnahme über 4 Jahrzehnte E-Learning in einem Antrag zur Einrichtung eines Forschungsschwerpunktes E-Learning hier an dieser Universität, an dem ich auch mitbeteiligt war. Das Resümee, das dort gezogen worden ist, über 4 Jahrzehnte E-Learning, wurde als ernüchternd bezeichnet. Anspruchsvolle Ansätze sind sehr aufwendig und kaum wieder verwendbar. Halbwegs verbreitete Ansätze dagegen sind ernüchternd primitiv. Überzogene Versprechungen und revolutionäre Ansätze sind allgegenwärtig und schädlich. 4 Jahrzehnte E-Learning sind weitgehend spurlos an den meisten Dozentinnen und Dozenten vorübergegangen. Das heißt, E-Learning, also oder sagen wir mal, der Übergang zur virtuellen Lehre findet auch innerhalb der Universitäten eben kaum Akzeptanz bei aller Propaganda, die dafür gemacht wird, und zwar sowohl bei Lehrenden als auch bei Studierenden. Bei Studierenden eher, aber vor allem bei Lehrenden findet sie also relativ wenig. Findet dieser Übergang relativ wenig Akzeptanz. Das kann man auch für eine technisch orientierte Universität wie die TU Darmstadt feststellen, dass die Widerstände dagegen, und zwar begründeterweise, nicht gering sind. Ich bin ja nun einer von denen, die das ziemlich intensiv betreiben, auch die Virtualisierung und damit Erfahrungen machen wollen. Ich sehe da drin durchaus Möglichkeiten in Ergänzung zur Präsenzlehre, und dennoch denke ich schon, dass man soweit die Realitäten auch sehen muss, dass es durchaus seine guten Gründe hat, wenn Kolleginnen und Kollegen diesen Aufwand, den das bedeutet, so etwas zu erstellen, scheuen im Hinblick darauf, was denn dadurch eigentlich wirklich gewonnen wird für die Qualität von Lehre. Gehen wir jetzt mal die verschiedenen Probleme durch, die mit Fernlehre verbunden sind und die man als Nachteile von Fernlehre bezeichnen kann. Der erste Punkt ist ein vielleicht auf den ersten Blick etwas überraschender, nämlich dass die Behauptung, dass dieses Medium träge ist, weil oft gerade mit dem Gegenteil ja argumentiert wird, dass im Internet Inhalte sehr schnell und flexibel weiterentwickelt, verändert werden können, aktualisiert werden können. Im Prinzip stimmt das technisch gesehen. Technisch gesehen stimmt das. Technisch ist kein Problem, von heute auf morgen die Inhalte von solchen Angeboten umzuändern. Nur die Technik alleine reicht nicht hin, um solche Veränderungen vorzunehmen. Das muss erstmal jemand auch soweit inhaltlich tatsächlich umgestalten. Und der entsprechende Aufwand dafür, für die Produktion und Bearbeitung von Fernlehrangeboten, der ist eben ungeheuer groß. Also ich kann sagen, dass ich allein für diese Veranstaltung hier sicherlich den dreifachen, vierfachen Aufwand habe, Vorbereitungsaufwand habe, den ich für eine normale Vorlesung habe. Mal vorausgesetzt, dass ich versuche, inhaltlich das auf demselben Level zu machen, eine Veranstaltung, die nicht mit dieser technischen Seite verbunden ist, kostet mich erheblich weniger Zeit. Sie müssen sich mal überlegen, wenn ich jetzt beispielsweise einen Inhalt aktualisieren will, im Hinblick darauf, dass ich vielleicht am Morgen im Radio irgendeine Nachricht gehört habe. Um das, was an diesem Tag aktuelle neue Information ist, nun in ein Bildungsangebot, das über das Internet verbreitet wird, umzusetzen, einzubauen, wären also zumindest einige Tage notwendig. Und einige Leute wären beschäftigt, um entsprechend das Bildungsangebot, das über das Internet bereitgestellt wird, umzubauen. Für größere Umbauten im Angebot wären also Monate in der Regel notwendig, und das bedeutet eben, dass das, was ein einzelner Lehrender sozusagen spontan aus der Hüfte an Veränderungen in seiner Lehre vornehmen kann, das bedarf also langer Vorlaufzeiten, wenn das also über Fernlehrangebote entsprechend umgesetzt werden sollte oder da die Veränderungen realisiert werden sollten. Also aufgrund des hohen Aufwands für Produktion und Bearbeitung sind eben die Inhalte nicht so schnell anpassbar und veränderbar. Wenn ich sie mit dem Medium Buch vergleiche, dann ist das Medium Internet natürlich sehr viel schneller. Aber wenn ich sie mit dem lebendigen Menschen als Vermittler, als Medium vergleiche, ist es ungeheuer träge. Das schnellste Medium ist die Person. Und deswegen hat die Präsenzlehre auf dieser Ebene erhebliche Vorteile gegenüber der Online-Lehre. Es sei denn, man macht die Präsenzlehre oder man macht Fernlehre in Form der bloßen Aufzeichnung von Präsenzlehre. Natürlich kann ich mich hier hinstellen und kann das, was ich heute Morgen im Radio gehört habe, direkt hier verarbeiten, wird aufgezeichnet, ist am nächsten Tag dann auch im Internet. Aber da machen wir Fernlehre eigentlich nur in der Form, dass wir Präsenzlehre entsprechend umsetzen. Das heißt, die Voraussetzung ist, dass Präsenzlehre stattfindet. Da ist nicht die Fernlehre die Alternative zur Präsenzlehre, sondern die Präsenzlehre ist eigentlich die Grundform, in der gelehrt wird, und die Fernlehre ist nur ein abgeleitetes Produkt. Das Zweite ist, das hat jetzt mit dem Aufwand eben auch zu tun. Aufwand betreibt man dann gerne, wenn man weiß, dass er sich für längere Zeit dann auch lohnt. Also nicht nur für die Qualität lohnt, sondern eben auch dafür, dass das, was ich jetzt investiere, wenn ich sage, das drei-, vierfache an Zeit investiere, dann hoffe ich, dass ich das nicht nur für diese eine Veranstaltung investiert habe. Denn dann würde ich es mir auch drei- bis viermal überlegen, das zu tun, sondern dass dies ein Aufwand ist, der sich dann später auch noch auszahlt. Das heißt, dass ich das wiederverwenden kann, dass ich das nochmal wieder laufen lassen kann, was ich hier jetzt gemacht habe. Also damit solche Angebote und der Aufwand dafür rentabel ist, müssen diese Sachen möglichst lange laufen. Sie müssen möglichst lange angeboten werden können. Am besten jahrelang. Und zwar in unveränderter Form. Nur dann wird es ökonomisch rentabel. Das bedeutet auch wieder, dass solche Sachen eher nicht ständig aktualisiert werden und auf dem neuesten Stand gehalten werden, sondern dass man sie eben erstmal eine ganze Zeit lang laufen lässt, damit der Aufwand sich amortisiert. Der Zwang zur Wiederverwendbarkeit hat eben auch dann damit zu tun, mit diesem ökonomischen Argument zu tun. Wiederverwendbarkeit heißt eben, dass ich das, was ich hier jetzt für diese Veranstaltung gemacht habe, dass ich das im nächsten Semester, im übernächsten Semester und noch weiter wiederverwenden kann. Ich tue das auch. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen im vergangenen oder vorletzten Semester an einer dieser Online-Veranstaltungen teilgenommen hat. Ich hatte Forschungssemester, insofern eigentlich keine Lehrverpflichtung, habe aber meine bereits aufgezeichneten Vorlesungen aus den Semestern davor angeboten. Und die konnte man dann besuchen. Das war eine Art der Wiederverwendung. Nun waren die Zeitabstände noch relativ kurz. Was ich mir wirklich kaum vorstellen kann, ist, dass ich, sagen wir mal, in 4, 5 Jahren so eine Veranstaltung, die ich jetzt halte, genauso einfach nochmal wieder ins Internet stelle und sage, so, da habt das. Das ist meine Veranstaltung zum Thema Netzwerke und Räume der Bildung, weil ich natürlich mich mit der Thematik ja auch weiter beschäftige und mich auch weiterentwickle, auch das Feld sich natürlich, der Gegenstandsbereich sich ja auch in dieser Zeit weiterentwickelt. Das heißt, das, was ich hier und heute über Netzwerke und Räume der Bildung Ihnen sagen kann, vielleicht in 4 Jahren schon ein bisschen überholt ist in mancher Hinsicht, beziehungsweise zumindest nicht ganz auf dem neuesten Stand ist. Also wird es auch unaktuell, wenn ich es wieder verwende. Und die Vielfachverwendbarkeit, dass ich es also nicht nur hier bei Ihnen nutzen kann, sondern vielleicht in anderen Kontexten nutzen kann. Dass ich diese Veranstaltung hier beispielsweise auch anbiete für Lehrerfortbildung oder so. Setzt aber voraus, dass das, was ich hier an die Adresse von Studierenden sage, dass das auch an die Adresse von anderen Lernenden passt. Ja? Die haben aber einen anderen Horizont, andere Vorerfahrungen, ein anderes Interesse, mit dem sie sich diesem Thema zuwenden. Und insofern ist etwas, was für eine bestimmte Adressatengruppe vielleicht richtig aufbereitet ist, für eine andere Adressatengruppe eigentlich nicht so richtig geeignet. Und insofern ist also die Vielfachverwendbarkeit ebenfalls ein Problem im Hinblick auf die Passgenauigkeit des Angebots zu den Adressaten. Also dies alles macht das Medium eher unflexibel und träge, führt dazu, dass eher Standardinhalte, die sich über längere Zeit nicht verändern, sich dafür eignen, dass man Massenware produziert. Das hat mit der Wiederverwendbarkeit und der Vielfachverwendbarkeit zu tun. Ich habe hier in Klammern dahinter geschrieben, Breitbanddidaktik. Sie kennen Breitbandantibiotikum. Das heißt, es ist ein Antibiotikum, das nicht auf ganz spezifische Bakterien gezielt ist, sondern wo man nicht so genau weiß, welche Bakterien sind denn da. Also nimmt man Breitbandbakterien wie mit einer Schrotflinte, man schießt sozusagen möglichst breit, irgendwas wird schon treffen. Und das meine ich mit Breitbanddidaktik. Ich kenne die Adressaten nicht. Es können Lehrer in der Weiterbildung sein, es können junge Studierende sein, es können Leute sein, die schon 30 Jahre Berufserfahrung haben, es können vielleicht Schüler sein. Ich weiß es nicht so genau, also mache ich eine Didaktik, die irgendwie wohl hoffentlich für alle irgendwie passt, aber für keinen richtig, kann man auch sagen. Also das meine ich mit Massenware, Breitbanddidaktik. Und wie Schulmeister festgestellt hat, aufgrund all dieser Probleme überwiegen derzeit bei den Angeboten Billiglösungen. Das heißt, mit möglichst wenig Aufwand wird, wie er sagt, quick and dirty produziert und das dann übers Internet verkauft, wobei die Verpackung oft hochprofessionell ist. Die Verpackung sieht ausgezeichnet aus, sieht sehr professionell aus, nur was dahinter sich dann verbirgt, sind oft nicht viel mehr als schlechte Folien ins Internet gebracht, also PowerPoint-Folien ins Internet gebracht. Das Zweite ist, es bezieht sich so, ist so die Gegenthese zu dem von allem das Beste, was ich vorhin als Argument für die Fernlehre gebracht habe. Da war ja eines dabei, dass durch die internationale Konkurrenz um die besten Lehrkräfte sich eben dann die Qualität des Lehrangebots in der Richtung entwickelt, dass wir alle als Nachfrager oder Sie alle als Nachfrager in den Genuss eben der besten Lehrkräfte kommen können, statt sich nur mit den zweitbesten oder gar mit schlechten Lehrkräften zufrieden geben zu müssen. Schulmeister hat das mal ein bisschen untersucht, wie das in den USA so ist. Das ist jetzt nicht eine Aussage, die unbedingt für das gesamte Angebot dort gilt, aber an einer Universität zumindest, die gut funktioniert, hat er herausgefunden, dass diese Universität eine der wenigen, die tatsächlich in dem Sinne funktioniert, dass sie auch ökonomisch funktioniert, dass diese Universität unter anderem damit sogar wirbt, dass sie ihre Lehrkräfte unterbezahlt, nämlich nur mit der Hälfte des Stundensatzes bezahlt, der üblich ist an den amerikanischen Universitäten. Wie Schulmeister feststellt, ist das etwa die Hälfte des Satzes, den auch ein deutscher Lehrbeauftragter an unserer Universität bekommen würde, nämlich 12 bis 17 Dollar pro Stunde. Das ist sogar noch unter dem, was bei uns eine Hilfskraft mit Abschluss bekommt pro Stunde. Jetzt kann man sich überlegen, welche hervorragenden Lehrkräfte, nur die Besten, weltweit die Besten, sind denn wohl bereit, zu solchen Preisen zu arbeiten. Wenn man auf der einen Seite mit Lohndumping sozusagen sagt, wir halten unsere Kosten niedrig, deswegen können wir ein qualitativ gutes Angebot zu niedrigen Preisen machen, also wenn man sozusagen damit sogar wirbt, dass man Lohndumping betreibt, kann man dann gleichzeitig in Anspruch nehmen und wir versammeln gleichzeitig die besten didaktischen Kräfte bei uns oder die besten Experten? Wohl kaum. Insofern sind es also wahrscheinlich eher Leute, die sich da verdingen, die keinen normal bezahlten Job kriegen oder die sich was zuverdienen, die sowieso schon irgendwie Einkommen haben und sozusagen eine Zweitverwertung von dem machen, was sie sowieso schon machen müssen und auf diese Weise sich noch was dazu verdienen, aber dafür eben wenig tun müssen. Und das sind zum Beispiel pensionierte Lehrkräfte, das sind eben Leute, die woanders schon einen Job haben oder tätig sind als Lehrer oder als Lehrende. Und das, was sie da sowieso schon machen an Inhalt und so weiter, dass sie das nochmal einer solchen Universität zur Verfügung stellen. Also auch da, das spricht nicht gerade für die Erwartung, dass man über das Internet dann nur die besten Lehrkräfte bekommt. Und schließlich, wenn man sich so die Veröffentlichungen anguckt, die also besonders euphorisch das hohe Lied der Fernlehre singen mit ihren besonderen Vorzügen, dann stellt man fest, dass dort meist ein Bild von Präsenzlehre gezeichnet wird, dass einem nur das Grausen sozusagen kommen kann. Da wird dann also vor allen Dingen die Schattenseiten von Präsenzlehre, die es natürlich wirklich gibt, ja, ma überfüllte Massenveranstaltungen, ein langweiliger Vortragender, schlechte PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Das heißt dann Präsenzlehre und wird dann so getan, als ob das sozusagen der Naturzustand von Präsenzlehre ist, nämlich in diesem Sinne schlecht, langweilig, überfüllt und so weiter zu sein. Und auf der anderen Seite dann eben die Fernlehre, wo es also Individualisierung gibt und hohe Qualität und so weiter und so fort. Und da hat man oft den Eindruck, das sind ja dann Leute, die selber an Universitäten tätig sind, die dieses Bild von Präsenzlehre zeichnen, dass die offensichtlich selbst von der Lehre so frustriert sind, dass sie nichts lieber täten, als endlich in den virtuellen Raum sich zu verdrücken, wo sie eben nicht mehr mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, sich vor ein überfülltes Auditorium zu stellen, sich didaktisch was einfallen zu lassen, wie man nun die müden 20-Jährigen im Grundstudium dazu bringt, dass sie sich das auch wirklich anhören, was er ihnen zu vermitteln oder sie ihnen zu vermitteln hat. Also Leute, die offensichtlich von ihrer eigenen Präsenzlehre ziemlich frustriert sind, mein Eindruck jedenfalls, und deswegen große Hoffnungen setzen in die Fernlehre oder in die virtuelle Lehre. Was inzwischen in der Literatur zur online gestützten Fernlehre auch sehr häufig thematisiert wird, ist ein Problem des Lernens über das Internet, das man mit Entpersonalisierung bezeichnen kann. Und was damit zu tun hat, dass für die meisten Lernenden, nicht für alle, aber für die meisten Lernenden, insbesondere für jüngere Lernende, das Lernen verbunden ist mit einer bestimmten Sozialerfahrung und dass die Sozialerfahrung, die mit dem Lernen verbunden ist oder mit dem Besuch von Bildungseinrichtungen verbunden ist, eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtiger Anreiz ist, überhaupt daran teilzunehmen. Es ist nicht unbedingt ja die große Spannung, die man hat, was denn nun heute im Mathematikunterricht wieder für eine große Sensation geboten werden wird, die Kinder gerne in die Schule gehen lässt. Aber die Schule ist eben ein Ort, in dem man mit anderen zusammenkommt und eine bestimmte Sozialerfahrung macht, die ungeheuer wichtig und wertvoll für Heranwachsende ist. Und insofern ist also der Besuch von Bildungseinrichtungen steht ja nie nur unter dieser Nutzenerwägung, sich dort zu qualifizieren, sondern er hat eben auch noch eine andere Dimension, die für viele Lernende wichtig ist. Und für Schüler und Schülerinnen, Heranwachsende sicherlich wichtig ist, aber wie man festgestellt hat, eben auch an der Universität für Studierende wichtig ist, nach allem, was man bei entsprechenden Untersuchungen herausbekommen hat, ist eben gerade für Studienanfänger, für jüngere Studierende eben auch die soziale Erfahrung Universität, in der Universität zu sein, zu leben, mit anderen zusammen zu lernen, auch wenn es frustig ist, aber diesen Frust teilt man dann eben auch mit anderen und kann sich darüber austauschen und zusammen ablästern beispielsweise über diese schreckliche Veranstaltung, aber es ist eine positive soziale Erfahrung, auch wenn es inhaltlich nicht besonders war. Und wenn man nur darauf abhebt, auf die Schwächen, die Präsenzlehre sicherlich hat, mit Massenveranstaltungen etwa, dann verkennt man eben diese soziale oder unterschätzt diese soziale Dimension von Lernen und die Bedeutung dieser sozialen Dimension von Lernen. Und nur um eine bessere Lehre zu bekommen, das reicht als Motivation nicht hin, aufzugeben, das, was die Sozialerfahrung eben dem einzelnen Studierenden bedeutet. Also, wenn man beispielsweise Studierende fragt, die an Online-Veranstaltungen teilgenommen haben, wie sie es fanden, dann wird man in der Regel, wenn sie gut gemacht war, eben die Antwort bekommen, dass das ganz prima ist und dass man auch wirklich was gelernt hat und dass das Inhaltliche vielleicht auch besser war als die Präsenzlehre. Aber auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, nur so zu studieren, sagen fast alle nein. Obwohl es doch besser ist, inhaltlich besser ist, aber nur so zu studieren, nein. Und dieses Nein bezieht sich eben auf diese soziale Dimension des Lernens, die eben doch von den meisten als sehr, sehr wichtig empfunden wird. Das Zweite ist, dass man feststellen muss, dass bei sozialem Lernen, übers Netz vermitteltem sozialen Lernen, das, was wir in der Vorlesung über kollaboratives Lernen thematisiert haben, es große Schwierigkeiten gibt, so etwas wie Gemeinschaftsgefühl unter den Zusammenlernenden zu entwickeln, also Gruppenbildung zu unterstützen und zu fördern im virtuellen Raum. Also wenn sich die Betreffenden nicht kennen, nicht wirklich kennen, also aus der Präsenzsituation nicht kennen, sondern sich eben nur vermittelt über das, was man halt im Internet mitbekommt oder auf so einer Plattform vom anderen mitbekommt, nur das voneinander weiß und nur darüber sich kennt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von Ihnen hier an der Online-Übung teilnehmen, die wir hier begleitend dazu machen. Wir haben also in der begleitenden Online-Übung ja auch eine ganze Reihe, die nicht an der Präsenzveranstaltung teilnehmen, sondern die diese Veranstaltung sozusagen wie eine Fernlehrveranstaltung nur besuchen. Das heißt, die anderen auch nicht kennen. Und wir organisieren ja die Arbeit in dem Online-Tutorium im Wesentlichen als Gruppenarbeit. Das heißt, da gibt es jeweils Lerngruppen, Arbeitsgruppen, die dann zusammen Aufgaben bearbeiten müssen. Und die Gruppenbildung, der Prozess der Gruppenbildung, der sich bei Präsenzveranstaltungen relativ spontan vollzieht, der muss dort eben eigens irgendwie organisiert und immer wieder auch am Leben gehalten werden in Bezug auf die Kommunikation untereinander. Und es gibt halt da immer wieder auch dieses Phänomen der Verflüchtigung von Gruppenteilnehmern und damit des Zerfalls eben dann auch von Gruppen. Das funktioniert eben nicht so spontan und intuitiv, wie es in der Präsenzsituation passiert. Präsenzsituationen, Gruppensituationen kennen wir alle sozusagen unser Leben lang. Da sind wir rein sozialisiert worden und wir haben einfach die Mechanismen entwickelt, die Verhaltensweisen entwickelt, manche besser, manche schlechter, ganz sicher. Aber irgendwie haben wir alle Verhaltensweisen entwickelt, wie man, ohne groß darüber nachzudenken, sich in solchen Situationen verhält, in solchen sozialen Präsenzsituationen, wie man angemessen damit umgeht, auch wie man sich mit einer Gruppe zusammenfindet, sich verständigt und so weiter und so fort. Während diese vermittelte Form der Gruppenkommunikation, der Gruppenarbeit für uns alle eigentlich sehr ungewohnt ist. Wir kennen sie nicht einfach. Sie ist uns nicht ansozialisiert und insofern können wir uns da nicht intuitiv und spontan verhalten, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie man das jetzt am besten macht. Es müssen Regeln, explizite Regeln gefunden werden, an die man sich hält. Und diese Regeln müssen aber auch wieder kommuniziert werden, wie sinnvoll die sind, wie restriktiv die aber vielleicht auch sind, und so weiter. Und alles das belastet dann wiederum den Prozess, dass also da so Metareflexionen permanent stattfinden müssen. Und das ist also bekannt. Dieses Problem von virtuellem Gruppenlernen ist bekannt. Und es ist eben auch bekannt, dass man da eigene Anstrengungen unternehmen muss und die nicht unterschätzen darf, Gruppensituationen in virtuellen Konstellationen überhaupt fruchtbar werden zu lassen. Das hängt auch damit zusammen, dass eben die Kommunikation über technische Vermittlungen mit dem Problem der Kanalreduktion, wie es so schön heißt, behaftet ist. Kanalreduktion, das meint ganz schlicht, dass wir immer über verschiedene Kanäle miteinander kommunizieren. Wir sprechen miteinander, wir sehen einander, und es gibt zum einen den Text, über den wir uns verständigen, den wir sprechen, den wir hören. Aber es gibt auch die Stimmlage zum Beispiel, in der wir etwas sagen, ob wir etwas sehr laut und bestimmt sagen oder eher zögernd und vorsichtig. Der Text ist derselbe, aber so gesprochen oder so gesprochen enthält auch das eine kommunikative Botschaft, über die eben Vermittlungen stattfinden. Und dazu kommen Gestik, Mimik und andere Bezugnahmen auf Kanäle, Kommunikationskanäle, die uns in der Präsenzsituation zur Verfügung stehen, die uns aber eben bei der technisch vermittelnden Kommunikation nicht in dem Umfang zur Verfügung stehen, im Extremfalle eben ganz reduziert auf den geschriebenen Text sogar. Aber man kann sich ja vorstellen, dass sich diese Technik weiterentwickelt über Videokonferenz, Zing und so weiter, sodass also die Kanalreduktion so extrem, wie wir sie dann haben, wenn es nur eine textbasierte Kommunikation ist, nicht unbedingt in Zukunft auch so bleiben muss. Aber man hat festgestellt, dass also selbst bei Videokonferenzen es nicht derselbe Effekt ist. Also die Vermittlung etwa von Mimik und Gestik über Video hat nicht dieselbe Intensität und nicht dieselbe kommunikationsfördernde, unterstützende Wirkung wie in Präsenzsituationen. Und weil dies fehlt, muss man auch da wiederum Ausgleiche schaffen, indem man da wiederum andere Mechanismen findet, andere Methoden einsetzt, eben Techniken auch einsetzt, um das, was an Kanälen zur Kommunikation in der virtuellen Kommunikation nicht zur Verfügung steht, dann eben auf anderem Wege zu kompensieren. Und schließlich ebenfalls ein bekanntes Problem, die Privatisierung des Lernens, die damit stattfindet, die auf der anderen Seite auch als sehr große Vorteil bezeichnet wird, nicht? Also das Lernen findet bei mir zu Hause statt. Die Lehrer kommen sozusagen zu mir ins Haus. Ich muss nicht mehr irgendwo hin. Ich hatte vorhin auch gesagt, zu Hause bin ich Herr im Hause. Das ist meine Wohnung, mein Haus. Und insofern kann ich dort autonom über meinen Lernprozess auch bestimmen. Wenn man sich jetzt überlegt, für wen Fernlehre vor allen Dingen attraktiv ist und für wen es besonders von Vorteil ist, dann kommen Studierende, jedenfalls normale Studierende, die so nach dem Abitur sich einem Studium widmen wollen, eigentlich eher nicht als Adressaten dafür in Frage, jedenfalls nicht vorzugsweise, sondern eher eben Menschen, die an Präsenzangeboten nicht so gut teilnehmen können und deswegen sehr dankbar dafür wären oder denen es sehr hilft, wenn sie eben zu Hause lernen können. Das sind da dann in der Regel Menschen, die eben zu Hause ein Umfeld haben, ein häusliches Umfeld haben, das nicht auf Lernen ausgerichtet ist. Und wo auch die anderen, mit denen man zusammenlebt, nicht Mitlernende sind. Bei Studierenden, vor allen Dingen bei studentischen WGs, ist das noch was anderes. Alle in etwa die gleiche Situation und für alle steht das Studieren mehr oder weniger im Zentrum. Und das gilt für alle in gleicher Weise. Und insofern kann man sagen, studentische Wohngemeinschaften sind auch so etwas wie Lerngemeinschaften, auch wenn man nicht dasselbe Fach studiert. Aber man teilt die Situation miteinander und das einzelne Zimmer in der WG ist irgendwie klar auch Arbeitsplatz in solchen Fällen und wird auch von vornherein so eingerichtet. Aber wenn wir uns jetzt beispielsweise eine Frau vorstellen, die zu Hause ihre Kinder noch zu versorgen hat, die aber gleichzeitig eben jetzt sich per Fernlehre weiterbilden möchte. Wie ist das für die? Für die ist zu Hause erstmal nicht vorgesehen, dass da ein Lernplatz eingerichtet ist, weil das Lernen nicht ihren Hauptlebensinhalt ausmacht, sondern lediglich eine zusätzliche Geschichte ist. Das heißt, sie muss sich diesen Platz erst schaffen. Sie muss sich die Umgebung erst einrichten. In einer Bildungseinrichtung ist das alles fertig. Da geht man hin und da ist alles da, ist alles vorbereitet dafür. Da hat man seinen Platz, da sind die Materialien da, ist alles organisiert und so weiter. Zu Hause muss man das alles selber machen. Und man muss auch in dem Tagesablauf sich erstmal den Raum auch dafür schaffen. Also jeder, der Kinder hat, und sich auch um seine Kinder kümmert, selber, und das nicht abgetreten hat, und zu Hause arbeitet oder lernt, weiß, wie schwierig das manchmal ist, sich die Lernzeiten freizuschaufeln. Und zwar auch immer gegen dieses gleichzeitige eigene Bedürfnis ja auch, sich beispielsweise um seine eigenen Kinder ja auch zu kümmern und auch da zu sein für die. Und nun ist man zu Hause und dann kommen die Kinder reingestürmt und haben irgendein Anliegen und ich hänge da gerade an einem schwierigen Problem und dann bin ich in dem Dilemma drin, entweder mein Kind wieder wegzuschicken, was mir schwerfällt, oder eben den Lernprozess zu unterbrechen, was auch nicht gerade günstig für ihn ist. Das heißt, das Zuhause ist keine ganz günstige Umgebung für in solchen Fällen für das Lernen. So schön es ist, dass man es zu Hause tun kann, so schwierig ist es eben auch, an einer für das Lernen nicht vorbereiteten Umgebung dies zu tun. Und der ständige Legitimationsdruck gegenüber den anderen, beispielsweise Kindern eben, dass man jetzt keine Zeit hat und dass man das wieder noch machen muss und das machen muss oder auch gegenüber dem Lebensgefährten, da ist es doch ganz gut, wenn man sagen kann, ich muss jetzt in die Uni oder in die Schule und so weiter und das ist einfach so und es liegt fest, zu Hause muss man es immer rechtfertigen und legitimieren und erkämpfen und so weiter. Also der große Vorzug bringt auch eine Riesenbelastung mit sich, dass man es zu Hause machen kann. Die Integration des Lernens in den Tagesablauf ist ein Problem. Man hat keine Lerngemeinschaft, das heißt, die anderen haben nicht unbedingt so das Verständnis dafür, für das Bedürfnis beispielsweise nach Ruhe und nach Abgeschiedenheit und so weiter. Man kann es dahingehend zusammenfassen, diese Privatisierung des Lernens bedeutet auch, dass einem die entlastenden Leistungen der Bildungsinstitutionen entzogen werden. Also alles das, was die Bildungseinrichtung schon für einen gemacht hat, wenn man dorthin geht und dort lernen möchte, dafür ist man zu Hause selber zuständig. Und das ist natürlich, wenn einem Entlastungen entzogen werden, dann ist das belastend. Und es ist für viele so belastend, dass sie es nicht durchstehen. Also die Abbrecherquote bei Fernlehrangeboten ist sehr, sehr hoch. Also es gibt Aussagen dazu, dass an Fernuniversitäten weltweit insgesamt etwa 5% der Eingeschriebenen tatsächlich auch einen Abschluss machen. Also ein Abschluss im Sinne eines vollwertigen Abschlusses, ein Studium wirklich ganz zu Ende führen. Nicht einzelne Kurse innerhalb eines solchen Studiengangs zertifizieren oder so, sondern wirklich dann bis zum Diplom oder Bachelor oder Master oder was da angeboten wird, zu kommen. Ja, und dann komme ich zum letzten Punkt heute, was denn die Anforderungen sind, die mit Fernlehre verbunden sind, und zwar Anforderungen sowohl an die Lehrenden als auch an die Lernenden. Ich fange mal jetzt mit den Lehrenden an und spreche sozusagen im gewissen Sinne auch über mich, wenn ich das jetzt sage, was die Anforderungen an Lehrende sind. Das heißt, es ist auch etwas eigene Erfahrung, die hier zur Sprache kommt, neben dem, was man in der Literatur dazu so findet. Wenn ich keine Präsenzlehre mache, sondern für einen mir nicht bekannten Adressatenkreis ein Lehrangebot produziere, das ist eine Situation, die kenne ich selber natürlich nicht, weil ich immer für eine Präsenz Situation ja auch mich vorbereite, dann gestaltet sich Lehre ein bisschen wie ein Blindflug über unbekanntes Gelände. Das, was so in einer Präsenzsituation irgendwie immer spürbar ist, selbst in einer so frontalen Situation wie dieser hier, dass ich irgendwie schon registriere und mitbekomme, wie weit Sie mit dem, was ich hier erzähle, überhaupt etwas anfangen können, ob Sie zwischendurch hier wegdämmern, ob Sie vielleicht Schwierigkeiten haben zu folgen, ob Ihnen das nicht einleuchtet oder so. In irgendeiner Weise kriege ich schon sowas davon mit. Ja? In Ihrer Mimik, in Ihrer Körperhaltung, in Ihrer Gestik kommt das irgendwie zum Ausdruck, ohne dass ich das systematisch auswerte. Kriege ich das intuitiv sozusagen mit und von daher und darauf stelle ich mich auch intuitiv ein. Ich denke nicht zwischendurch darüber nach, warum ist der Kommilitone so müde da vorne und dass er da über eine Viertelstunde ungefähr gepennt hat. Inzwischen ist er weg. Ich kriege es irgendwie mit, ohne darüber nachzudenken und weiß irgendwie, so spannend ist es im Moment zumindest nicht, dass seiner Müdigkeit, dass ich ihm über seine Müdigkeit hinweg helfen kann. Jetzt bin ich nochmal zusätzlich gehandicapt natürlich in dieser Situation, weil die Kamera die ganze Zeit läuft. Sonst könnte ich auch auf sowas irgendwie anders eingehen, ne? Und kann überhaupt mit Ihnen mehr, könnte mit Ihnen mehr in Kommunikation treten. Zumal bei einer Vorlesung, die ja eigentlich von der Größenordnung eher kleines Seminar ist, wäre das normalerweise eigentlich eine Chance, die wir hätten, die typische Vorlesungssituation zu durchbrechen. Haben wir jetzt nicht, weil wir das hier aufzeichnen und diese Aufzeichnungstechnik nicht in der Lage ist, die Kommunikation zwischen Ihnen und mir aufzuzeichnen, was ja sonst auch noch eine Möglichkeit wäre. Aber es ist eben nur vorgesehen, ein Mikro aufzunehmen und das ist das, was eben hier bei mir ist und was Sie sagen, kommt nicht dabei mit aufs Band. Aber insofern sind wir hier natürlich ein bisschen gehandicapt durch die Technik jetzt, was Kommunikation betrifft, auch die schweigende, zum Teil schweigende Kommunikation, aber es ist eben eine, die über die anderen Kanäle eben noch stattfindet. Insofern empfinde ich das nicht als Blindflug, auch wenn ich von Ihnen keine explizite Rückmeldung bekomme. Ich habe schon ein Gefühl dafür, ob es einigermaßen funktioniert oder nicht funktioniert. Ist natürlich in einer Veranstaltung, wo man auch explizit kommunizieren kann, noch ausgeprägter. Und das ist eben bei Fernlehre ziemlich anders, weil diese Rückmeldung, diese permanente Rückmeldung während des Lehrens selber da vollständig fehlt. Und das ist insofern durchaus vergleichbar dem Blindflug oder einem Flug mit Instrumenten, wo man eben nicht die unmittelbare Sicht auf das Gelände hat, über das man fliegt. Das Zweite ist, dass man eben weil man nicht sozusagen unterwegs oder während der Lehre Modifikationen vornehmen kann, aufgrund des Feedbacks, das man erhält als Lehrender, dass man, wenn man jetzt so eine Veranstaltung vorbereitet, so ein Fernlehrangebot vorbereitet, dass man da sich vorher schon überlegen muss, was könnte denn wohl alles eintreten an Missverständnissen, an Verständnisschwierigkeiten oder bei einer Online-Übung, wo könnten denn da Probleme auftreten beim Verständnis der Aufgabenstellung und wie man das zu bearbeiten hat und so weiter, weil man für alles dies möglichst im Vorhinein schon Regelungen finden muss oder Vorkehrungen treffen muss, weil man das im Prozess aufgrund des Fehlens eines unmittelbaren Feedbacks nicht oder nur schwer kann. Und das belastet erstmal natürlich, weil man mehr mögliche Situationen durchspielen muss. Und gleichzeitig verändert es natürlich auch die Art der Vorbereitung, weil eben man vielleicht eine Menge mit berücksichtigt und mit einbezieht, was man nicht einzubeziehen bräuchte, wenn man sich auf die Spontanität des Augenblicks verlassen könnte. Das Material, das man produziert und anbietet, sollte möglichst selbsterklärend sein, so dass es also keiner zusätzlichen Erläuterung durch den Lehrenden bedarf. Ich kann hier mal eine schlechte Präsentation in einer Präsenzsituation machen, weil ich vielleicht nicht viel Zeit hatte. Dann haue ich es mal eben hin oder vielleicht auch mal ganz ohne. Dann stelle ich mich halt irgendwo an die Tafel und male da mal eben was hin. Also das Material wäre dann niemals selbsterklärend, aber ich bin ja noch da, sodass das Material sich nicht selbst erklären muss, im Unterschied zu Fernlehrangeboten. Das nächste ist, dass alles das, was ich tue als Lehrender, durchweg, damit es für Sie im Internet sichtbar ist, erfahrbar ist, auch tatsächlich irgendwie festgehalten werden muss. Es muss in eine Datei sozusagen umgesetzt werden. Also das Lehrhandeln wird durchgängig dokumentiert bei Fernlehre. Was bei Präsenzlehre nicht der Fall ist. Ich rede irgendeinen Blödsinn, weil ich mal ganz schlecht drauf bin in der Präsenzlehre. Vielleicht notieren Sie sich's, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht behalten Sie es, aber vielleicht auch nicht. In der Regel ist es eher flüchtig. Zumindest ist es nicht objektiv dokumentiert. Sie könnten sich, wenn Sie den Blödsinn, den ich da verzapft habe, irgendwo aufgeschrieben haben und jemand anderen erzählen, könnten Sie sich ja getäuscht haben, haben Sie vielleicht nicht genau hingehört. Das lässt sich dann nicht mehr überprüfen. Hier lässt sich das alles durchgängig dann auch überprüfen, weil es dokumentiert ist und das erzeugt einen anderen Druck in Bezug darauf, was man sich vielleicht auch an Fehlleistungen erlauben kann in der Lehre oder eben nicht erlauben kann. Man kann sich viel weniger erlauben, zumindest spürt man das, dass man sich viel weniger erlauben kann. Das heißt, man steht unter einem größeren Legitimationsdruck im Hinblick auf das, was man tut. Das ist sichtbarer, auch für andere, die gar nicht teilnehmen, potenziell sichtbar. Und ich muss insofern mehr nachdenken über das, was ich tue, wie ich es tue, warum ich es genau so tue und nicht anders, als ich das in der Präsenzsituation muss. Also alles dies zusammen macht den nicht nur höheren zeitlichen Aufwand nachvollziehbar oder plausibel, sondern eben auch den größeren, auch emotionalen Druck, der damit verbunden ist, so etwas zu produzieren. Das Zweite, die Anforderungen an die Lernenden, die veränderten Anforderungen an die Lernenden. Das wird wesentlich mehr thematisiert als die veränderten Anforderungen an die Lehrenden, interessanterweise in der Literatur dazu. Aus dem, was ich vorhin gesagt habe, was über die häusliche Situation mit der großen Autonomie, aber eben auch der großen Belastung durch fehlende Entlastung verbunden ist, das kehrt jetzt hier wieder als Anforderungen an Lernende, Selbstdisziplinierung. Sie müssen sich selbst vornehmen, so, jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich es. Sie sind zu Hause, niemand zwingt sie. Es gibt keinen Termin, den sie einhalten müssen zu Hause. Sie sind nur sich selbst gegenüber verpflichtet, soweit sie sich selbst Termine setzen. Also das heißt Selbstdisziplinierung. Sie müssen sich selbst motivieren. Also auch wenn sie keine Lust haben, müssen sie sich irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt zwar keine Lust und eigentlich würde ich lieber, aber dennoch und sich Gründe, gute Gründe dafür geben, sich selber gute Gründe dafür geben, warum sie es dann jetzt machen, sich vielleicht kleine Belohnungen für sich ausdenken, warum sie das jetzt tun sollten oder wenn es unangenehm ist, was sie sich dann dafür hinterher zum Beispiel dann gönnen oder so. Also solche Mechanismen müssen sie selbst für sich, die man sonst als Lehrender gegenüber Lernenden versucht einzusetzen, die müssen sie jetzt bezogen auf sich selbst einsetzen. Und sie müssen eben das Ganze, den gesamten Prozess auch selbst organisieren, also dafür sorgen, dass alles, dass sie Zeit haben, dass sie niemand stört, dass alle nötigen Materialien da sind und so weiter. Also das, was mit Organisation des gesamten Lernumfeldes angesprochen ist, das müssen sie auch alles selber machen. Das heißt, sie haben ein ungeheuer hohes Maß an Selbstverantwortung für ihren Lernprozess, gleichzeitig aber gegenüber einer Präsenzsituation einen deutlich geringeren Einfluss auf Form und Inhalt des Lehrangebotes. Und weil sie diesen geringeren Einfluss haben, deswegen ist eben diese Selbstverantwortung auch nochmal sozusagen gesteigert. Oder macht nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit auch aus, eine Spannung aus zwischen diesem hohen Maß an Selbstverantwortung für ihren Lernprozess und gleichzeitig eben diesem relativ geringen Einfluss auf Form und Inhalt des Lehrangebots. Sie müssen nehmen, was Sie kriegen bei der Fernlehre. Sie können nicht zwischendurch irgendwie mal zum Ausdruck bringen, dass das an dem vorbeigeht. Das wissen Sie alles längst, beispielsweise, was er Ihnen da erzählen möchte. Oder das ersetzt irgendetwas voraus, was Sie einfach nicht mitbringen. Und deswegen geht das an Ihnen vorbei. Also in der Präsenzsituation könnten Sie das zum Ausdruck bringen, wenn Sie sich trauen. Hoffen wir mal, dass Sie sich trauen. Sie könnten es jedenfalls und auf diese Weise Einfluss darauf nehmen, wie und was Ihnen vermittelt wird. Das ist also bei der Fernlehre in der Regel deutlich anders. Ja, aus all dem gibt es eigentlich die Konsequenz, dass Fernlehre tatsächlich nur Notbehelf ist, wenn man sie ganz für sich nur nimmt, also reine Fernlehre nimmt im Vergleich zur Präsenzlehre. Sie hat gewisse Vorzüge, vor allen Dingen für bestimmte Adressatengruppen, hat sie diese Vorzüge, nicht für alle in gleicher Weise. Sie hat aber eben auch ihre Nachteile. Reine Fernlehre, ist sehr, sehr schwierig, hohe Abbrecherquoten. Also selbst die Fernlehreinrichtungen, die eigentlich im Prinzip reine Fernlehre machen, wie die Fernuniversität Hagen, sind dazu übergegangen, möglichst Präsenzphasen einzubauen, damit die Abbrecherquote nicht so hoch ist, damit die mangelnde Sozialerfahrung, die ein großes Motivationsproblem ausmacht bei dieser Art von Lernen, damit die kompensiert werden kann. Man trifft sich wenigstens dann einmal im Semester und kann sich ein Bild machen von den Mitlernenden. Man kriegt überhaupt ein Gefühl dafür, dass es wirklich Mitlernende gibt, und dass es die wirklich, dass das Menschen aus Fleisch und Blut sind. die vielleicht auch die gleichen Schwierigkeiten haben wie man selber und so weiter. Also da wird inzwischen die reine Fernlehre durchbrochen mit Präsenzphasen. Und diese Mischung, dass man sagt, nicht entweder nur das eine oder nur das andere, sondern man könnte vielleicht sagen, das Beste aus beiden Welten, wenn es geht, zusammenzubringen, das nennt man dann Blended Learning, also gemischtes Mischform von Fernlehre und Präsenzlehre. Oder man sagt auch hybride Lernarrangements dazu. Hier an der Universität sagen wir Dual-Mode-Studium dazu, Fernlehre mit Präsenzphasen. Die Mischungsverhältnisse sind natürlich unterschiedlich. Eine Fernuniversität wird eben überwiegend Fernlehre machen mit einzelnen Präsenzphasen. Eine Präsenzuni wie die TU Darmstadt wird überwiegend Präsenzlehre machen mit virtuellen Angeboten. Ja, das war's für heute. Vielen Dank. Wir sehen uns dann nach Weihnachten wieder. Und zwar nicht gleich in der ersten Woche, sondern in der zweiten Woche. Die nächste Vorlesung ist dann. Ist das dann der 12.? Zweite, dritte, vierte, der 11. Der 11., ja. Nächste ist also am 11. Nicht, dass wir am 4. kommen. Wir ziehen um, also unser Institut zieht um eben in der Woche, deswegen fällt das da auch aus, die Veranstaltung, weil wir da packen müssen, umziehen. Wir ziehen in die Alexanderstraße um, aber diese Vorlesung findet dann erst noch hier in dem Raum weiter statt. Okay, ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr und viele Geschenke und auch sonst alles Gute. Tschüss.